Ausbildung, Hufpfleger. Lektion 15. Erkrankungen, Pflege und Behandlung von kranken und verletzten Tieren. Starten wir mit der Hufrollenerkrankung. Unter dem Begriff Podotrochlose, Hufrollensyndrom, wird ein breites Spektrum von krankhaften Veränderungen des Hufrollenkomplexes zusammengefasst. Das Hufrollensyndrom zählt zu den häufigsten Ursachen von Vorderhandlahmheit. Das klinische Bild kann je nach betroffener Struktur variieren. Das Hufrollensyndrom kann durch zahlreiche Faktoren und durch genetische Einflüsse begünstigt werden. Man spricht deswegen von einer Komplexerkrankung. Eine genaue Kenntnis der anatomischen Strukturen ist dringend nötig, um sowohl die große Bandbreite der klinischen Verlaufsformen zu verstehen, als auch um zu entscheiden, welche Art der Hufbearbeitung im jeweiligen Fall sinnvoll ist. Die sogenannte Hufrolle besteht aus dem Strahlbein, dem unteren Ende der tiefen Beugesehne und dem Hufrollenschleimbeutel sowie den zugehörigen Bändern und den versorgenden Nerven und Gefäßen. Der Hufrollenkomplex fungiert als Stoßdämpfer beim Auffußen. Da die tiefe Beugesehne wie auf einer Umlenkrolle über den Hufrollenschleimbeutel gleitet und über das Strahlbein nach oben umgelenkt wird, hat sich der Begriff Hufrolle etabliert. Die anatomischen Strukturen in diesem Bereich sind Hufbein, Strahlbein und Kronbein. Das Strahlbein ist ein kleines Sesambein im hinteren Teil des Hufes. Seine Form ähnelt einem Weberschiffchen. Das Strahlbein ist auf beiden Seiten mit einer Knorpelschicht überzogen, um die Gleitfähigkeit zu gewähren. Das Strahlbein bildet mit dem Hufbein zusammen die hintere Gelenkfläche für das Hufgelenk und ist somit Teil des Hufgelenkes. Die tiefe Beugesehne gleitet über das Strahlbein. Ein Schleimbeutel, Bursa podotrochlearis, der zwischen tiefer Beugesehne und Strahlbeinoberfläche liegt, schützt hierbei die beteiligten Strukturen und ermöglicht ein reibungsloses Gleiten. Bei einer degenerativen Erkrankung des Strahlbein-Hufbeinbandes mit Fibrosierung, bindegewebiger Verdickung, ist die Durchblutung des Strahlbeins und vor allem der venöse Abfluss gestört. Auch durch zu starke Kompression und Erschütterung kann es zu Durchblutungsstörungen kommen. Die Nervenversorgung. Das Strahlbein-Hufbeinband ist mit sehr vielen Nervenfasern durchzogen, die als Dehnungsfühler für die auftretenden Kräfte wirken und die ebenfalls über dieses Band laufende Blutzufuhr zum Strahlbein regulieren, neurovaskuläre Komplexe. Schmerzleitende Nervenfasern verlaufen ebenfalls im Strahlbein-Hufbeinband. Merke, da der Hufrollenkomplex aus so vielen komplizierten Strukturen gebildet wird, handelt es sich nicht um eine einheitlich verlaufende Erkrankung des Strahlbeins, sondern um ein Syndrom mit individuell unterschiedlich stark betroffenen Strukturen und unterschiedlichem klinischen Verlauf. Wie entsteht diese Erkrankung? Eine Krafteinwirkung auf die Anteile des Hufrollenkomplexes führt zu mehr oder weniger starker Schädigung der verschiedenen Strukturen. Wenn beim Auffußen das Gewicht auf eine Gliedmaße verlagert wird, wird zeitgleich Druck und Zug auf die Anteile des Hufrollenkomplexes ausgeübt. Wenn diese Krafteinwirkung bei starker Belastung oder bei ungünstigen anatomischen Bedingungen Überhand nimmt, kommt es zu degenerativen Veränderungen am Hufrollenkomplex. Eine Druckkraft beim Auffußen führt zur Kompression von Strahlbein und Schleimbeutel. Eine Zugkraft beim Durchtreten verursacht Zug an der tiefen Beugesehne und den Bandstrukturen. Die Folgen des Drucks können eine Osteoporose im Strahlbeinbereich sein. Es kommt zu Kompression des Knorpels vor allem an der Seite des Strahlbeins, die der tiefen Beugesehne zugewandt ist. Das kann so weit gehen, dass der Knochen freiliegt. Ebenso kann eine massive Reizung der Sehne und des Hufrollenschleimbeutels auftreten, da sie über die raue Struktur gleiten. Starker Druck führt auch zudem zu einer Minderdurchblutung und Demineralisierung, Osteoporose des Strahlbeins. Weitere Folgen des Zugs sind: die Blutversorgung des Strahlbeins erfolgt, wie schon erwähnt, über das Strahlbein-Hufbeinband. Bei Entzündung und bindegewebiger Verdickung des Bandes ist die Durchblutung des Hufbeines verändert. Vor allem der venöse Abfluss ist gestört, wodurch es zu schmerzhaften Erhöhungen des Blutdrucks im Strahlbein kommt. Diese Veränderungen sind im Röntgenbild sichtbar durch kompensatorisch verbreiterte Gefäßkanäle. Welche Symptome zeigen Pferde bei dieser Erkrankung? Die Symptomatik kann stark variieren, je nachdem, welche Strukturen am stärksten geschädigt sind. Es kann sowohl Knochenschmerz als auch Weichteilschmerz überwiegen und die Lahmheit tritt nicht immer konstant auf. Die Lahmheit kann auch schwerer sichtbar sein, wenn beide Gliedmaßen einer Hand betroffen sind. Typisch sind vielmehr intermittierende Lahmheiten, je nach Art der Belastung und je nach Bodenbeschaffenheit. In der Regel sind die Vordergliedmaßen betroffen. Meist treten die Bewegungsstörungen beidseits auf, aber oft ist eine Seite klinisch schlimmer betroffen. Das Pferd fußt sehr zögerlich und vorsichtig auf, will den hinteren Zehenabschnitt schonen, so entsteht ein typischer stolpernder Gang. Die Lahmheit nimmt oft auf hartem Boden zu. Durch vermehrtes Einsinken des Trachtenbereiches in tiefem Boden kann es aber auch zu einer Verschlechterung der Lahmheit auf weichem Boden kommen, wenn vor allem die Weichteilstrukturen betroffen sind. Das Traben auf gebogenen Linien, besonders auf dem kleinen Kreis, verursacht meist Schmerzen. Oft schleichender Verlauf mit intermittierender Lahmheit. Je nach Belastung, Bodenbeschaffenheit und vielen anderen Faktoren kommt es dabei zu Schmerzen oder nicht. Der Beginn der Erkrankung wird meist gar nicht wahrgenommen. Häufig entlasten die Pferde beim Ruhen die schmerzhafte Gliedmaße durch leichtes Vorstellen. Erst bei fortgeschrittener Erkrankung sind folgendes deutliche Anzeichen: Steifheit und Schwierigkeiten in der engen Wendung, beim Herausführen aus der Box, Stolpern unter dem Reiter, die Landeangst beim Springen, ein gebundener Gang, Taktfehler. Zum Teil scharren die Pferde in der Box einen Hügel aus Einstreu und stellen selber die Trachte hoch, um den Zug von der tiefen Beugesehne zu mindern. Im weiteren Verlauf treten meist abwechselnde geringgradige Lahmheiten auf. Die Diagnose? Teilweise liegt eine vermehrte Pulsation der Mittelfußarterie vor. Die Beugeprobe und das Abdrücken des Hufes mit der Hufzange ist unklar oder negativ. Zum Teil aber Schmerz in der Mitte des Strahls und im Trachtenbereich. Ein bekanntes Diagnosemittel ist die Keilprobe. Hierbei wird der Huf auf einem Keil oder einem Brett so abgestellt, dass die Zehe erhöht steht und das Gewicht auf den hinteren Abschnitt des Hufes verlagert wird. Dies führt zu einer vermehrten Spannung der tiefen Beugesehne. Nach einer Minute wird das Pferd angetrabt. Häufig zeigt sich hierbei eine Verstärkung der Symptome. In der Wendung, auf dem Zirkel und auf hartem Boden. Weiterführende Untersuchungen. Das Röntgen zählt zu den Standarduntersuchungen bei der Hufrollendiagnostik. Mit der sogenannten Ox-Springaufnahme werden Strahlbein und Hufbein dargestellt. Hierbei wird der Huf des Pferdes in einen speziellen Klotz gestellt. Wichtig ist, dass der Huf vor dem Röntgen gut gereinigt wird, zerfallenes Horn weggeschnitten und die Strahlfurchen und etwaige Löcher im Horn mit einer Knetmasse ausgefüllt werden, da sich luftgefüllte Räume in der Röntgenaufnahme als Verschattung abzeichnen. Meist muss der Beschlag für das Röntgen abgenommen werden. Die Röntgenbefunde am Strahlbein können dabei sein. Deutlich erweiterte Gefäßkanäle, sogenannte Lollipops. Zudem Exostosen, Knochenzubildung, durch Zug der Bänder ausgelöst. Neben Befunden am Strahlbein und Verkalkung in der TBS sind auch massive Arthrosebefunde möglich. Merke: Das Röntgenbild kann nicht alle Strukturen des Hufrollenkomplexes darstellen. Lediglich knöcherne Veränderungen und Verkalkungen sind zu erkennen. Eine Beurteilung der Weichteilstrukturen ist nicht möglich, bis auf Verkalkungen, da ein Befund im Röntgen nicht zwangsläufig bedeutet, dass dies der Grund für eine bestehende Lahmheit ist, wird normalerweise in Ergänzung noch eine Leitungsanästhesie durchgeführt. Hierbei wird ein Lokalanästhetikum an die Nervenäste gespritzt, die die Strukturen der Hufrolle sensibel versorgen. Wenn sich die Lahmheit unter der Anästhesie verbessert, gilt es als nachgewiesen, dass die Ursache der Schmerzen im anästhesierten Bereich liegt. Allerdings kann auch über die Anästhesie nicht genau geklärt werden, welche Strukturen alle betroffen sind, da alle Anteile des Hufrollenkomplexes und sogar teilweise das Hufgelenk anästhesiert werden. Die Methode der Wahl wäre eigentlich eine Diagnostik mittels MRT. Hier können sowohl Weichteilstrukturen als auch Knochenstrukturen detailliert abgebildet werden. Mittlerweile existiert die Möglichkeit des MRTs für Gliedmaßen und Kopf des Pferdes. Allerdings wird die MRT-Untersuchung aufgrund der enormen Kosten nur selten durchgeführt. Die Therapie. Verabreichung von Schmerzmittel und Entzündungshemmer über den Tierarzt. Bei starken Schmerzen ist eine vorübergehend Boxenruhe hilfreich. Gegebenenfalls eine Hufgelenksinjektion mit Hyaluronsäure und Cortison. Wichtig kann auch ein Beschlag sein. Nicht selten behebt ein optimaler orthopädischer Beschlag das Problem ohne weitere Therapie. Die Wiederherstellung eines effektiven Stoßdämpfers ist Voraussetzung eines anhaltenden Therapieerfolges. Viele Pferde sprechen gut auf stoßdämpfende Einlagen an. Aber das ideale Hufrolleneisen gibt es nicht. Jeder Huf muss individuell nach seinen Bedürfnissen oder Veränderungen beschlagen werden. Bei langer Zehe mit flacher Trachte ist meist eine Korrektur der Zehe, Kürzen, EF, gemeinsam mit einer Trachtenerhöhung, Beschlag, sinnvoll. Wichtig ist zudem ein gutes seitliches Abrollen. Hier muss jedoch bei Barhuf darauf geachtet werden, die Pferd nicht komplett auf eine eventuell zu dünne Sohle zu stellen. Bei einem steilen, engen Huf sollten die Trachten vorsichtig gekürzt und über Eisen mit weiter gelegtem Schenkel geweitet werden. Wichtig ist immer die Optimierung des Abrollpunktes. Der Abrollpunkt sollte möglichst dicht an die Hufbeinspitze gelegt werden, da die Pferde beim Abfußen die meisten Schmerzen empfinden. Das Einsinken der Trachten auf weichem Boden soll ebenfalls vermindert werden durch Rundeisen oder Stegeisen. Eine Stoßdämpfung wird durch ein sehr weiches PU-Polster unter einer Platte erreicht, welches im Strahlbereich und der Trachten wirken sollte.
Bei empfindlichen Pferden kann es auch durch das Polster zu einem Sohlendruck kommen.
Bei diesen sollte man auf das Polster verzichten und stattdessen eine Kunststoffplatte mit Teilpolster oder eine andere Beschlagsvariante benutzen. Ein angepasstes Bewegungsprogramm sollte geplant werden. Beispielsweise durch regelmäßige, leichte Bewegung auf gutem, weichem Boden. Seitengänge sind problematisch. Steile Abhänge sollten vermeiden werden, ebenso Springen und starke Galopparbeit. Weidegang ist ideal, aber keine steilen Hangweiden. Oft diskutiert wird auch der Nervenschnitt, das Durchtrennung der versorgenden Nervenäste. War früher sehr weit verbreitet, wird heute nur noch bei Extremfällen angewandt. Nur sinnvoll, wenn tatsächlich nur Strukturen betroffen sind, die von diesen Nervenästen versorgt werden. Besonders häufig sind schwere Warmblutrassen und Kaltblüter betroffen. Schon junge Pferde können betroffen sein und die Hufknorpelverknöcherung geht oft mit bodenenger oder bodenweiter Hufstellung einher. Die Bedeutung von Hufknorpelverknöcherungen wird unterschiedlich diskutiert. Während einige Fachautoren Hufknorpelverknöcherung als klinisch unbedeutenden Nebenbefund erwähnen, erwähnen andere Autoren die Hufknorpelverknöcherung als Ursache ernstzunehmender Lahmheit. Die Lahmheit tritt oft erst auf, wenn pro Huf beide Hufknorpel betroffen sind. Ob eine Lahmheit tatsächlich von einer röntgenologisch nachgewiesenen Verknöcherung herrührt, sollte gegebenenfalls über eine Leitungsanästhesie verifiziert werden. Im Anfangsstadium besteht meist Monate oder jahrelang keine Lahmheit. Erst ab einem bestimmten Schweregrad ist mit Lahmheit zu rechnen. Die Hufknorpelverknöcherung kann bis zum Krongelenk reichen und die Hufknorpelbänder können wie bei einer Insertionsdesmopathie erkranken. Die Symptome. Meist tritt die Lahmheit eher auf hartem als auf weichem Boden auf. Je nachdem, wie stark der Hufmechanismus eingeschränkt ist, kann die Lahmheit mehr oder weniger deutlich sein. Bei beginnender Verknöcherung fällt als erstes ein stumpfer Gang auf hartem Boden auf. Bei hochgradigen Veränderungen umfassen die Verknöcherungen Kron- und Hufgelenk wie Spangen und können leichte bis mittelgradige Lahmheit durch die mechanische Störung hervorrufen. Die Diagnose. Bei Palpation des Hufknorpels mit dem Daumen am aufgehaltenen Huf fühlt man die verminderte Elastizität. Die Trachten werden bei Pferden mit Hufknorpelverknöcherung meist höher, die Hufform meist stumpfer. Bei fortgeschrittener Hufknorpelverknöcherung können auch punktuelle Quetschungen der Sohle vor allem im Bereich der Eckstreben, gefunden werden. Ist das Pferd lahmfrei, sollte durch orthopädische Maßnahmen dem Fortschreiten der Verknöcherungsprozesse vorgebeugt werden. Sachgemäße Hufbearbeitung ist extrem wichtig. Beide Seitenwände müssen gleich hoch sein. Verschiedene orthopädische Beschläge oder Klebeschuhe können zur Anwendung kommen. Man verwendet hierbei Beschläge mit einem breiteren Schenkel auf der Seite der Verknöcherung. Auch Beschläge, die seitlich abgerundet sind, können verwendet werden. Achauen wir als nächstes auf Hufbeinfrakturen. Generell sind Hufbeinfrakturen eher selten und meist traumatisch bedingt. Eine Hufbeinastfraktur kann klinisch mit einem Hufabszess verwechselt werden. Die Ersttherapie: Kühlen und weiche Einstreu. Die Diagnose erfolgt über Röntgen. Hierbei werden bei Verdacht auf Hufbeinfraktur neben den Standardaufnahmen seitlich und Ochsspring auch noch zusätzliche schräge Aufnahmen und sogenannte Skyline-Aufnahmen vom Huf angefertigt. Keinesfalls sollte das Pferd anästhesiert werden, solange man eine Fraktur nicht sicher ausschließen kann. Dies ist forensisch wichtig. Trabt man ein Pferd mit einer Fraktur an, kann es zu einer Verschlimmerung des Zustandes und sogar zum Durchbrechen des Knochens unter der Belastung kommen. Die Bewegung der Frakturstelle muss minimiert und das Pferd lange ruhig gestellt werden. Die Ausheilung der Fraktur kann 6 bis 12 Monate dauern. Meist ist die Prognose günstig zu stellen, aber es gibt auch Pferde, die dauerhaft lahmen und nicht mehr als Reitpferd genutzt werden können. In der Regel umfasst die Behandlung ca. 4 Wochen Boxenruhe unter Hufgips und Schmerzmittel. Die Schmerzmittel werden je nachdem, wie gut das Pferd das Bein belastet, langsam reduziert. Nach den 4 Wochen wird ein spezieller orthopädischer Beschlag angebracht mit Steg- und Kunststoffplatte. Das Pferd sollte die ersten 3 Monate möglichst auf einem Paddock mit weichem Boden gehalten werden. Danach kann vorsichtig angefangen werden, im Schritt an der Hand zu führen. Regelmäßige Röntgenkontrollen sollten durchgeführt werden. Bei Frakturen mit Fragmenten im Bereich des Prozessus extensorius werden kleine Fragmente chirurgisch entfernt, während große Fragmente teilweise osteosynthetisch fixiert werden. Die Prognose bei Hufbeinastfrakturen ist meist gut. Bei Sagittalfrakturen mit Gelenkbeteiligung meist etwas vorsichtiger, wobei auch hier eine völlige Wiederherstellung möglich ist. Bei Fragmenten im Hufgelenk ist die Prognose abhängig von der Schädigung der Gelenkstrukturen. Bei frühzeitiger Entfernung kleiner Fragmente ohne deutliche Knorpelschäden ist die Prognose gut. Liegen deutliche Knorpeldefekte vor oder ist die interne Fixierung nötig, ist die Prognose vorsichtiger zu stellen. Strahlbeinfrakturen kommt selten vor. Eine weitere Erkrankung ist die Kronsaumverletzung. Man muss immer bedenken, dass der Kronsaum die Wachstumszone des Horns ist, sodass Schäden in diesem Bereich auch dauerhafte Folgen nach sich ziehen können. Klafft ein Stück des Kronsaums weg, so sollte immer versucht werden, dieses wieder zu adaptieren. Bei kleinen oberflächlichen Kronsaumverletzungen sieht man oft vorübergehende Horndefekte, weil im Bereich der Verletzung zunächst Narbenhorn gebildet wird, das dann als horizontaler Horndefekt herunterwächst. Der kleine Horndefekt wird voraussichtlich ohne bleibende Schäden herauswachsen. Reicht die Verletzung sehr tief, bleibt meist dauerhaft eine Narbe, die einen chronischen Hufwanddefekt und sogar tiefe Hornspalten verursachen kann. Auch sollte bei der Versorgung der Wunde beachtet werden, dass im Bereich des Kronsaumes häufig wildes Fleisch entsteht, überschießende Bildung von Narbengewebe. Als Grundsatz gilt, kleine oberflächliche Defekte können vom Besitzer bzw. vom Hufpfleger oder Schmied ohne Tierarzt versorgt werden. Verletzungen mit deutlichem Substanzverlust sollten tierärztlich versorgt werden. Wichtig: Haare abschneiden im Bereich der Wunde. Starten wir mit der nächsten Lektion. Ausbildung Hufpflege. Lektion 16. Weitere Erkrankungen des Pferdes. Thema: Hornspalten. Hornspalten können oberflächlich sein oder durch alle Schichten reichen. Man kann sie als Fraktur der Hornkapsel ansehen. Ihr Verlauf kann horizontal, vertikal oder schräg sein. Die Ursachen für das Entstehen von Hornspalten sind Traumata direkt an der Hufwand oder am Kronsaum mit Schädigung der Wachstumszone. Sie können fütterungsbedingt sein. Spurenelementmangel führt zu verschlechterter Hornqualität und begünstigt Risse und Spalten. Weitere Ursachen sind Umweltbedingungen, dauerhafte Nässe oder Trockenheit oder auch eine fehlerhafte Hufbearbeitung, Spannungsrisse bei nicht korrigierten Fehlstellungen oder fehlerhafter Hufbearbeitung mit ungleicher Lastverteilung. Man unterscheidet verschiedene typische Lokalisationen und Schweregrade. Dazu gehören vertikale Spalte, horizontale Spalte, oberflächliche Spalte, Spalte durch alle Schichten, Full Thickness, sowie vertikale Spalten. Hier unterscheidet man Spalten, die am Kronsaum, Kronsaumwand-Hornspalten, beginnen und sich nach distal ausbreiten und solche, die am Tragrand, Tragrandwand-Hornspalten, beginnen und sich nach proximal ausdehnen. Ehe die klinische Bedeutung von Hornspalten. Man muss zwischen oberflächlichen Rissen und tiefen vertikalen Spalten, die das komplette Horn mit all seinen Schichten betreffen, unterscheiden. Oberflächliche Risse sind in der Regel nicht mit Lahmheit verbunden, sollten für Besitzer und Therapeuten aber Anlass sein, die Fütterung auf einen eventuellen Nährstoffmangel zu überprüfen und die Haltungsbedingungen zu kontrollieren. Sie sind instabil und können sich unter Belastung ausdehnen. Dies kann durch Druck auf die Lederhaut und eventuell ausreißen, bis an den Kronsaum mit starken Schmerzen und Lahmheit verbunden sein. Die Lahmheit ist im Allgemeinen umso stärker, je instabiler der Spalt ist. Reicht der Spalt bis an die Lederhaut, sind hier sogar eitrige Infektionen möglich. Die Therapie. Es gibt kein allgemein gültiges Patentrezept. Das Vorgehen ist immer abhängig von Schweregrad und der Lokalisation. Das Anbringen von Querrinnen in der Hufwand ist oft wenig sinnvoll. Eingestanzte Löcher verteilen Belastungskräfte besser in alle Richtungen. Im Vordergrund stehen folgende Aspekte der Therapie: Ausdehnung des Spaltes vermeiden und Schmerz lindern. Beides muss durch Entlastung des betroffenen Bereiches bzw. Ruhigstellung erreicht werden. Bei Rissen im Wandhorn sollte immer distal des Risses eine Schwebe geschnitten werden, um den Wandabschnitt zu entlasten. Wichtig ist auch ein gutes Abrollen und eine balancierte Fussung. Zusätzlich werden auch vorübergehend Stegeisen verwendet, die die Ausdehnung der Hornkapsel reduzieren und den Spalt somit ruhig stellen. Häufig werden Beschläge mit Silikoneinlagen und Sohle verwendet. Dadurch, dass bei Gewichtsbelastung die Sohle nicht mehr so stark abgesenkt wird, wirkt auch weniger Spannung am Riss. Zusätzlich wird auch noch der Stoß gedämpft, der ebenfalls eine Ausdehnung des Spaltes bewirken kann. Reicht der Spalt sehr tief, ist es manchmal nötig, unter Klinikbedingungen in Narkose den kompletten Spalt bis zur Lederhaut aufzufräsen, alles zu reinigen und zerfallenes Gewebe abzutragen und den Spalt dann mit Kunsthorn aufzufüllen. Idealerweise wächst der Huf dann von dorsal gesund nach und der Defekt ist behoben. Da aber meist dauerhafte Defekte in der Wachstumszone im Kronsaumbereich vorliegen, ist das Rezidivrisiko hoch. Als nächstes betrachten wir die lose Wand, White Line Disease. Die Erkrankung dehnt sich oft proximal der weißen Linie aus und durch keratinolytische Prozesse kommt es zur Degeneration und Abspaltung der Hufwand. Typischerweise sieht man an der Sohlenoberfläche Fissuren und Risse und Zerfaserungen des Horns, und Abspaltungen der Hornwand sind sichtbar. Die Entstehung ist bis heute nicht ganz klar. Sowohl keratinolytische Bakterien als auch Pilze wurden häufig isoliert, wobei aber unklar ist, ob es sich hierbei um die Primärursache oder um sekundär angesiedelte Opportunisten handelt. Im Moment geht man davon aus, dass ursprünglich eine Imbalance im Bereich des Hufes, Nährstoffmangel, mangelhafte Pflege, Hufrehe, als prädisponierender Faktor vorliegen muss, sich dann aber die keratopathogenen Erreger, vor allem bestimmte Pilzarten, ansiedeln können und sich damit der Prozess verselbstständigt, da es zu stetig fortschreitenden Hornschäden kommt. Die Symptome wird meist als Zufallsbefund bei der Hufbearbeitung festgestellt. Sind große Abschnitte des Wandhorns unterminiert, kann man das anhand des hohlen Klangs beim Abklopfen der Wand mit der Zange feststellen. Die weiße Linie ist oft verbreitert und grau bis schmutzig weiß verfärbt. In der Regel ist keine Lahmheit zu beobachten, es sei denn, die Hufwandablösung ist so ausgeprägt, dass es zur Instabilität im Bereich der Hufbeinaufhängung kommt. Bei weit fortgeschrittenen Prozessen kann es durch Ablösungsprozesse sogar zu einer Hufbeinrotation kommen. Die Diagnose. Die kann anhand der charakteristischen sichtbaren Veränderungen gestellt werden. Zusammenhangstrennungen sollten sondiert werden, um nachvollziehen zu können, wie tief sie reichen. Eventuell sollten Kontraströntgenbilder angefertigt werden, um die Ausdehnung der Defekte einschätzen zu können. Abstriche zum Erregernachweis sind aufgrund der zahlreichen Umwelterreger meist wenig aussagekräftig. Wichtig ist ein vollständiges Entfernen der erkrankten Hornareale bzw. das Reinigen aller Risse und Fissuren. Oft müssen Pferde, bei denen Horn abgetragen wurde, vorübergehend beschlagen werden, um die Einwirkung von Scherkräften auf den Tragrand und ein Ausbrechen der durch das aggressive Ausschneiden geschwächten Wand zu verhindern. Allerdings kann gerade das Beschlagen wieder problematisch sein, weil es Probleme beim Nageln geben kann. Teilweise wird dann mit Kunsthorn gearbeitet. Die Nachteile beim Einsatz von Kunsthorn: Rezidive sind unter dem Kunsthorn schwer zu erkennen und bei Erregerbefall ist Reinigung und Desinfektion erschwert. Unser nächstes Thema, die Hornsäule, Keratom. Beim Keratom handelt es sich um eine gutartige, Keratin enthaltende Weichteilmasse, die sich zwischen Hufwand und Hufbein entwickelt. Man vermutet, dass Keratome ursprünglich aus den epidermalen, hornproduzierenden Zellen des Kronsaums stammen. Keratome haben einen Kern aus dichtem Blättchenhorn und sind von einer Epidermisschicht umgeben. Die genaue Ursache ist unbekannt. Vermutet wird ein Trauma oder chronische Irritation des Kronsaums. Das Keratom kann sich bis zur Sohle ausdehnen und wird dann an der weißen Linie sichtbar. Zu Lahmheit durch Keratome kommt es selten. Nur bei Druck auf die sensiblen Schichten kommt es zu gering, bis mittelgradiger Lahmheit. Die Diagnose? Sie kann bei Heranreichen des Keratoms bis an die weiße Linie eindeutig gestellt werden. Wegen der Verbindung zum Hufbein ist es sinnvoll, zusätzlich Röntgenaufnahmen anzufertigen, da es zu Veränderungen der Knochenstruktur und Umbauprozessen in diesem Bereich kommen kann. Eine weitere Hufproblematik ist die Hornsäule oder das Keratom. Zeigt es Probleme für das Pferd, kann ein chirurgischer Eingriff notwendig werden, wobei die Hufwand über dem Keratom ausgefräst wird, bevor das Keratomgewebe abgetragen wird. Dies ist natürlich ein invasiver Eingriff, der mit massiver Instabilität der Hufwand verbunden ist. Die Pferde müssen nach dem Eingriff lange ruhig gestellt werden und der Spalt muss unter Gips oder Kunsthorn heilen. Ähnlich wie bei den vertikalen, vom Kronsaum ausgehenden Hornspalten besteht auch hier ein relativ hohes Rezidivrisiko. Verständlicherweise wird die chirurgische Entfernung des Keratoms in der Regel nur bei Pferden durchgeführt, die tatsächlich lahmen. Allerdings besteht das Risiko von Drucknekrosen und Umbauprozessen bei Kompression des Hufbeines, die dann bei einer späteren Operation irreversibel sind. Ein sehr häufiges und auch sehr verbreitetes Problem ist Strahlfäule. Dies ist ein Befall der mittleren und der seitlichen Strahlfurchen mit keratolytischen Bakterien. Ein häufig beschriebener Erreger ist hierbei Fusobacterium necrophorum, aber auch zahlreiche andere Bakterien und Pilzstämme können beteiligt sein. Es kommt zur Degeneration und Schädigung des Strahlgewebes, häufig begleitet von schmierigem schwarzem Exsudat. Die beteiligten Bakterien sind Teil der normalen Kotflora und kommen dadurch natürlich überall in der Boxeneinstreu und im Koppelboden vor. Da die Erreger als opportunistische Keime gelten, muss eine primäre Imbalance der Hufgesundheit vorliegen, damit sich die Erreger vermehren können. Es handelt sich vor allem um sogenannte Anaerobier, Bakterien, die sich unter Abwesenheit von Sauerstoff vermehren, die in der Tiefe des Horns optimale Bedingungen antreffen. Die Erreger produzieren zum Teil bestimmte hornzersetzende Enzyme, die ein weiteres Eindringen der Bakterien in die Tiefe ermöglichen. Werden die sensiblen Strukturen wie Strahllederhaut, Strahlkissen und Ballen befallen, führt dies zu Entzündungen mit Lahmheit. Oft geht die Strahlfäule mit Trachtenzwang einher. Die Therapie: viel leichte Bewegung auf gutem, trockenem Boden. Durch die Bewegung wird die Durchblutung und die Heilung angeregt. Alle losen Fetzen und alles nekrotische Gewebe muss sorgfältig weggeschnitten werden. Taschen und Spalten müssen so freigelegt werden, dass sie für Reinigung und Desinfektion zugänglich sind. Bei Desinfektionsmitteln gibt es sehr viele verschiedene Präparate. Grundsätzlich sollte man mit ätzenden Produkten immer vorsichtig umgehen, vor allem wenn sensible Anteile freiliegen. Zumeist gut geeignet zur Desinfektion sind Jodpräparate oder Chlorhexidinlösungen. Wirksame Antibiotika gegen die Anaerobier sind Metronid-Azolpulver, die allerdings nicht fürs Pferd zugelassen sind und deswegen nur in Extremfällen, Hufkrebs, umgewidmet und vom Tierarzt angewandt werden können. Eventuell ist auch eine antimykotische Therapie, wie bei der White Line Disease, sinnvoll. Hornspalten sollten nach sorgfältiger Reinigung mit desinfektionsmittelgetränkten Tupfern oder Wattebäuschen ausgestopft werden, um sie sauber zu halten. Eine besonders schwere und fortschreitende Erkrankung ist Hufkrebs. Hufkrebs ist eine seltene Erkrankung und wird ebenfalls durch keratolytische Bakterien verursacht. Anders als bei der Strahlfäule kommt es zu hypertropher, abnormaler Hornbildung mit faserigem Horn. Deswegen spricht man auch von Hufkrebs, obwohl es sich nicht wirklich um ein tumoröses Geschehen handelt. Die Symptome: Das Strahlgewebe ist von schmierigem, übel riechendem Belag bedeckt. In fortgeschrittenen Fällen dehnt sich die Infektion bis auf Hufsohle und Hufwand, vor allem im Trachtenbereich, aus, und es kann auch zu einer schmerzhaften Entzündung der Lederhaut kommen. Oft kommt es auch zum Verlust des Strahlhornes und die sensiblen Schichten liegen frei, was zu starken Schmerzen führen kann. Die Pferde gehen bei starkem Strahlkrebs hochgradig lahm. Der Auslöser: Meist liegt mangelhafte Hygiene des Hufes in Verbindung mit Haltung auf nassen, verschmutzten Böden zugrunde. Zu Beginn ähnelt die Erkrankung der Strahlfäule. Allerdings ist sie nicht auf die Strahlfurchen begrenzt. Ausgangspunkt kann auch die Sohle sein. Die Therapie: gründliche Entfernung alles nekrotischen Gewebes. Es muss teilweise unter Sedation und Anästhesie gemeinsam mit dem Tierarzt durchgeführt werden. Hierbei wird oft bis ans Leben geschnitten. Und anschließend muss das Pferd noch lange Zeit unter Verband gehalten werden und tierärztlich nachversorgt werden.
Das am besten wirkende Medikament gegen die Erreger ist auch in diesem Fall Metronidazol. Das allerdings, wie bereits erwähnt, nicht für die Anwendung am Pferd zugelassen ist.
In Extremfällen wird das geschädigte Gewebe teilweise sogar so radikal abgetragen, dass dies in Vollnarkose erfolgen muss und die Tiere teilweise über Wochen in speziellen Hängevorrichtungen aufgehängt werden müssen, da sie nicht auftreten können. Die Rezidivrate ist sehr hoch, schreitet man jedoch frühzeitig ein und kann ein vorsichtiges Debridement durchführen, sind die Heilungschancen gut. Ausbildung Hufpflege. Lektion 17. Unser Thema jetzt: die Arthriti, die akute Gelenksentzündung. Sie geht neben der Arthrose, also der chronischen Form, immer etwas unter. Dabei ist sie eigentlich noch häufiger. Wie bei allen Entzündungen unterscheiden wir aseptische und septische Form. Schauen wir uns erst einmal die aseptische akute Entzündung, Arthritis aseptica acuta, an. Die Ursachen: hier kommen die verschiedensten Traumata in Betracht. Umknicken, zu starkes Durchstrecken und andere. Es können alle, aber auch nur einzelne Elemente des Gelenkes geschädigt werden, wie der Knochen unter der Knorpelschicht, der Knorpel, sowohl die Faserschicht als auch der Hyaline, innere Knorpel, ebenso die Gelenkkapsel, die Gelenkbänder. Welche Strukturen betroffen sind, ist oft sehr schwer zu erkennen. Außerdem haben sie wegen ihrer grundsätzlichen Verschiedenheit völlig unterschiedliche Heilungsdauer. Das ist eins der Hauptprobleme bei der Behandlung und der Reha. Hier ein Vergleich der Heilungszeit. Sie ist ansteigend von Knochen und Kapsel, etwa gleich zu Bändern wie Sehnen und Faserknorpel mit längerer Heilungszeit. Der hyaline Knorpel heilt gar nicht, da er nicht direkt durchblutet ist, sondern über die Gelenkflüssigkeit Synovia ernährt wird. Ist die Kapsel geschädigt, produziert sie vermehrt Gelenkflüssigkeit, die zwar optisch unverändert klar bleibt, aber dünnflüssiger ist. Dadurch wird die Gelenkschmierung beeinträchtigt, was bei weiterer Belastung zu einem Circulus vitiosus führt. Die Symptome: Lahmheit, alle Lahmheitsgrade sind möglich. Häufig zeigt sich ein Wendeschmerz, wenn Huf- oder Krongelenk betroffen sind. Wärme im Gelenksbereich, je nach Schwere. Am ausgeprägtesten bei Bänder- und Kapselschäden. Kapselschwellungen sind oft nur an den Stellen sichtbar, wo die Kapsel direkt unter der Haut liegt, also nicht durch Bänder oder Sehnen verdeckt wird. Schwellungen wirken sich am Hufgelenk wegen der beengten Platzverhältnisse besonders stark aus. Pulsationsind bei betroffenem Huf und Krongelenk möglich.
Alle Symptome können sich über mehrere Stunden entwickeln.
Eine genaue Beurteilung hinsichtlich Schäden an Kapsel und Knorpel ist nur mit MRT möglich. Von Bändern je nach Lage, auch mit Ultraschall. Bei den Zehengelenken ist es oft besonders schwierig, die betroffenen Gelenke zu lokalisieren. Hier kann Thermografie oder Scintigraphie weiterhelfen. Die Therapie: 2 bis 3 Tage kühlen, am besten mit Angusverband. Achtung, er darf nicht trocken werden, da sonst Wärmewirkung. Kronsaum kontrollieren. Haare scheren wirkt schon beim Kühlen verstärkend. Das Pferd muss stehen. Nach 1-2 Tagen Übergangszeit mit der Wärmebehandlung zur Unterstützung der Heilung beginnen. Geht das Pferd im Schritt nicht lahm, kann mit Führen begonnen werden. Spätestens jetzt Haare scheren. Vorsicht mit Schmerzmitteln, da sie verschleiernd wirken. Die Hufbearbeitung. Das Ziel jeder Hufbearbeitung muss wie bei der Arthrose ein leichtes Abrollen des Hufes sein. Arthritis wird fast immer unterschätzt, da die Lahmheit oft schnell verschwindet, auch wenn Strukturen wie die Bänder noch nicht gefestigt sind. Es kommt dann sehr leicht zu Rückfällen. Deshalb ist es sinnvoll, von 2 bis 3 Monaten Ruhe mit Koppelgang und ansteigender Schrittarbeit auszugehen. Dann erst vorsichtig anreiten mit langsam steigenden Trabantteilen. Erst nach weiteren 4 Wochen mit der Galopparbeit beginnen. Wird eine Arthritis nicht ausgeheilt, kann sich eine Arthrose entwickeln, und zwar entsprechend der Vorschädigung. Aus starken Knorpel- und Knochenschäden werden dann intraartikuläre, aus Kapsel- und Bandschäden extraartikuläre Arthrosen. Die septische, infektiöse Arthritis, Arthritis septica acuta. Sie entsteht praktisch nur durch Verletzungen, die die Gelenkkapsel öffnen und Bakterien eindringen lassen. Die gesunde Gelenkkapsel ist steril. Selbst wenn das ganze Bein phlegmonös entzündet ist, bleiben die Gelenke intakt. Das ist auch nötig, denn bereits geringe Mengen von Bakterien zerstören das Gelenk und den Knorpel in kürzester Zeit. Jede Gelenksverletzung ist ein Notfall, der sofort behandelt werden muss. Die Symptome. Erstes und wichtigstes Symptom ist der Austritt von Gelenkflüssigkeit. Erkennbar daran, dass sie fadenziehend ist, sogar bei Vermischung mit Blut. Schon im Zweifel am besten sofort den Tierarzt hinzuziehen, hier geht es um Stunden. Niemals die Verletzung sondieren, weil dadurch noch Keime eingeschleppt werden. Kleine Gelenkverletzungen, wie durch Dornen, sind manchmal nicht sichtbar. Hier muss die Verdachtsdiagnose aufgrund der sehr starken und schnell auftretenden Entzündungssymptome gestellt werden. Unbehandelt entstehen sehr schnell alle Entzündungssymptome in extremer Stärke. Die Gelenkflüssigkeit wird dünner und trübe, Leukozyten, später flockig getrübt. Häufig dann Fieber und Phlegmone bereits nach 24 Study. In diesem Stadium ist das Gelenk fast immer schon irreparabel zerstört. Liegt ein solcher Fall vor, kann erste Hilfe erfolgen. Womöglich mit einem desinfizierenden Kühlverband, Rivanol. Das Pferd muss sofort stehen. Nichts ins Gelenk einbringen oder spritzen. Anschließend ein direkter Transport in die Klinik, wo das Gelenk in Narkose gespült, mit frischer Gelenkflüssigkeit und Antibiotika versorgt und verschlossen wird. Anschließend 10 Tage Ruhe und Medikamente bis zum Fädenziehen. Kommen wir zur Arthrose. Arthrose tritt sehr häufig, vor allem bei älteren Pferden auf, aber bei genetischer Prädisposition oder durch Fehlstellungen auch schon bei jungen Pferden. Es handelt sich um eine fortschreitende, degenerative Erkrankung des Gelenkknorpels einhergehend mit Veränderung der Knochenkontur und Knochenstruktur. Auslösende Faktoren: Stellungsfehler oder Beschlagfehler. Wenn das Gewicht und die Krafteinwirkung nicht gleichmäßig verteilt sind und die Pferde nicht planfußen, werden natürlich einzelne Gelenksanteile mehr belastet, beziehungsweise es kommt mehr Zug auf die Seitenbänder und somit auch auf die Kapsel. Weitere Ursachen sind bodenenge Stellung, die Außenseite der Gliedmaße wird mehr belastet und das Pferd fußt mit der Außenkante des Hufes zuerst auf und belastet diese mehr. Mögliche Folgen sind Verschleißerscheinungen, Arthrose des Fesselgelenks, laterale Krummgelenksschale, laterale Hufknorpelverknöcherung, Quetschung der Trachtenwand. Bei einer bodenweite Stellung, die Innenkante der Zehe wird vermehrt belastet. Mögliche Folgen sind Verschleißerscheinungen, Arthrose des Fesselgelenks, mediale Krummgelenksschale, mediale Hufknorpelverknöcherung, Quetschung der Trachtenwand. Ursachen für Arthrosen sind natürlich auch die Rasse und Nutzung. Die Symptome sind eine Steifheit vor allem zu Beginn der Bewegung. Viele sagen auch, das Pferd läuft sich ein. Lahmheiten zeigen sich, Pferde zeigen oft Probleme beim Hufegeben. Bei Arthrose in den distalen Gelenken man meist einen Wendeschmerz. Starken Exostosen können teilweise palpiert werden. Die Therapie. Bereits vorhandene Arthrosen sind leider irreversibel. Die Therapie zielt im Wesentlichen darauf ab, weitere Verschlechterungen des Zustandes zu verhindern und die Schmerzen zu bekämpfen. Die Hufbearbeitung. Grundsätzlich muss bedacht werden, dass keine radikalen Stellungsveränderungen durchgeführt werden sollten. Es muss immer langsam und vorsichtig korrigiert werden, um keine Arthrose zu aktivieren und neue Entzündungsschübe auszulösen. Grundsätzlich sollten die Bearbeitungsintervalle nicht zu lang gehalten werden. Der Abrollpunkt sollte optimiert werden. Die Zehe sollte nicht zu lang wachsen. Eventuell sind stoßdämpfende Maßnahmen nötig. Beschlag mit Einlage oder Kunststoffbeschlag oder Schuh. Am besten sollten Hufbearbeitungsmaßnahmen mit dem behandelnden Tierarzt abgesprochen werden, damit individuell entschieden werden kann, was für den Patienten am besten ist. Bei der Barhufbearbeitung sollten starke Hebel, die belastend auf erkrankte Bereiche wirken, reduziert werden. Eine vorbeugende Hebelentschärfung durch starkes B-Runden des entsprechenden Bereichs des Tragrands kann helfen, ebenso ein leichtes Abrollen im Zehenbereich. Ein planes Fußen sollte ebenfalls angestrebt werden. Es gilt der Grundsatz, wo genau tut es weh? Wie kann ich den Schmerz in diesem Bereich lindern? Es ist daher wichtig, den Schmerzbereich zu lokalisieren und zu überlegen, mit welchen Methoden der Barhufbearbeitung in diesem Bereich eine Schmerzlinderung erreicht werden kann. Die Krongelenkarthrose oder Schale zeichnet sich vor allem durch Exostosenbildung aus. Aufgrund der Form spricht man umgangssprachlich von der Schale. Man unterscheidet die hohe Schale, sie betrifft das distale Fesselbein und das proximale Kronbein und die tiefe Schale, sie betrifft das distale Kronbein und den Prozessus extensorius des Hufbeines. Jetzt schauen wir uns noch einen Klassiker näher an, Spat. Spat tritt zunächst im vorderen und inneren Bereich des Sprunggelenkes auf. Hier ist die Druckbelastung bei gebeugtem Sprunggelenk am größten. Der dünne Knorpelüberzug der kleinen Gelenkknochen wird an diesen Stellen durch unphysiologische Belastung besonders schnell abgenutzt. Dann entstehen die typischen Knochenwucherungen, Exostosen. Diese schmerzen schnell, weil sie auch im Frühstadium schon sehr spitz sind. Im fortgeschrittenen Stadium breiten sich die Exostosen weiter aus und können so schließlich die kleinen Gelenkknochen vollständig befallen. Im Endstadium können die kleinen Gelenke vollständig verknöchern. Dann nehmen Schmerzen und Lahmheit ab, weil die Gelenke nicht mehr beweglich sind, also keine Reibung mehr stattfindet. In vielen Fällen sind die Spartarthrosen an der Innenseite der Sprunggelenke als deutliche Umfangsvermehrungen sichtbar. An der Außenseite ist Spat selten. Man kann sich die Ursachen dementsprechend auch leicht selbst ableiten. Fehlstellungen, vor allem Kuhhässigkeit sowie Säbel- und Fassbeinigkeit. Sobald ein Bein mehr schmerzt, beginnt dann die sichtbare Lahmheit. Bei Spat tritt in der Regel eine gemischte Lahmheit auf. Dabei kann die Vorführphase auf verschiedene Arten verändert sein. Ost ist sie verkürzt bei einer flachen Hufführung. Ein verkürztes, schlagartiges Hochreißen des Hufes. Der Hahnentritt, vor allem im Schritt, ist ebenfalls auffällig. Der Hahnentritt kann auch einseitig sein. Eine Hangbeinlahmheit mit verkürzter Vorführphase ist an der Longe am äußeren Fuß deutlicher sichtbar. Dieser Effekt kann auch schon in der Phase des klammen Ganges auftreten als Lahmheit, die nur in der Biegung am äußeren Hinterfuß auftritt, an der Longe oder unter dem Reiter. Die Beugeprobe ist bei Spaat praktisch immer positiv. Die Zehengelenke dürfen nicht mitgebeugt werden. Achtung! Zeigt das Pferd während des Beugens Schmerz, muss die Probe verkürzt und abgebrochen werden. Die endgültige Diagnose wird durchs Röntgen gestellt. Die Therapie? Bei der Hufbearbeitung entscheidend ist ein leichtes Abrollen. Die Trachten sind zu schonen, die seitlichen Hebel sollen je nach Status und Alter des Pferdes bearbeitet werden. Es gilt, je älter das Pferd und je fortgeschrittener die Arthrose, desto vorsichtiger. Für jeden Hufschutz gilt im Prinzip das Gleiche. Sehr gut ist ein NBS, Beschlag. Ausgezeichnet wirkt auch bei dieser Arthrose das Pulver aus der neuseeländischen Miesmuschel. Auch Präparate mit Teufelskralle und Ginkgo haben sich bewährt. Die Haltung des Pferdes bei Spaat. Wie bei allen Arthrosen ist auch beim Spaat viel gleichmäßige, ruhige Bewegung mit geringer Belastung wichtig. Ideal ist daher Offenstallhaltung. Gut ist regelmäßige, ausgiebige Schrittarbeit, auch an der Führmaschine. Spaatpferde können durchaus geritten werden, wenn sie medikamentell gut eingestellt sind. Wichtig ist dabei ein besonders langes Abreiten, keine engen Wendungen reiten, auch nicht in höheren Gangarten. Dasselbe gilt für Seitengänge. Kein oder höchstens sehr niedriges Springen. Keine Dressurarbeit, bei der das Pferd gesetzt wird. Spins und Stops meiden. Keine hohen Geschwindigkeiten, auch nicht geradeaus. Beachte diese Regel. Die Erhöhung der Geschwindigkeit wirkt sich exponentiell auf die Organe der Beine aus. Bei doppeltem Tempo ergibt sich die vierfache Belastung. Mit Spaat kann man oft gut leben. Vor allem, wenn man die Regeln zur Haltung und Reitweise konsequent einhält.